Es ist der 28. März 1922. Pawel Miliukow, ein liberaler Exilpolitiker der russischen Partei der Konstitutionellen Demokraten, ist zu einem Vortrag nach Berlin gereist. 1917 war er für kurze Zeit Außenminister der russischen Übergangsregierung gewesen. Zu dieser Zeit hatte Zar Nikolaus II. Bereits abgedankt und die Gründung der Sowjetunion stand noch bevor. Miliukow betrachtet die Bolschewiki ebenso als Feinde wie die AnhängerInnen der Monarchie, und seit dem Sieg der Roten im Bürgerkrieg 1920 lebt er im französischen Exil. Während Pawel Miliukow nun in der Berliner Philharmonie seinen Vortrag vor russischen MigrantInnen hält, nähert sich plötzlich ein junger Mann der Bühne. Er zieht einen Revolver aus der Tasche und schießt mehrmals auf den Redner, kann jedoch vom Publikum überwältigt werden. Sofort eilt ein weiterer Attentäter herbei und eröffnet erneut das Feuer auf Miliukow. In diesem Moment stellt sich Wladimir Nabokov vor seinen Parteikollegen und fängt mit seinem Körper 3 tödliche Schüsse ab. 9 weitere Personen werden in der Philharmonie verletzt, die Attentäter noch am Tatort festgenommen. Es sind die beiden Exilrussen Nikolai Schabelski-Borg und Sergei von Taboritsky, als die sich die 2 Attentäter zu erkennen geben. Im Verhör behaupten sie, ehemalige Offiziere der Zarenarmee zu sein, die im Bürgerkrieg gegen Bolschewiki gekämpft hätten. Sie geben Miliukow die Schuld am Sturz der Monarchie im Jahr 1917 und erklären, sie hätten sich dafür an ihm rächen wollen. Nach dem Bürgerkrieg waren Schabelski-Borg und von Taboritsky in München gestrandet und hatten sich dort der sogenannten Wirtschaftlichen Aufbauvereinigung angeschlossen. Dabei handelt es sich um eine Organisation, in der deutsche Rechtsradikale mit antirevolutionären ImmigrantInnen aus Osteuropa zusammenarbeiten. Auch der spätere NSDAP-Ideologe Alfred Rosenberg gehört dieser Gruppe an. Ihr Ziel ist es, die vorrevolutionäre Ordnung in Europa wiederherzustellen. Den Sturz der Monarchien in Russland und in Deutschland stellt die Organisation als Werk von Juden und Freimaurern dar. Ihre exilrussischen Mitglieder übersetzen und verbreiten verschwörungstheoretische Schriften wie die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Dieser Text ist eine Fälschung, der im zaristischen Russland entstanden ist und die Existenz einer jüdischen Weltverschwörung belegen soll. In der Weimarer Republik fällt diese Erzählung auf fruchtbaren Boden. Taboritsky und Schabelski-Borg finden in der Öffentlichkeit viele Fürsprecher. Dass sie sich während des Attentats in einem schweren Drogenrausch befunden haben, wird vor Gericht als mildernder Umstand angeführt. Taboritsky wird für Körperverletzung mit Todesfolge zu 14 Jahren Haft verurteilt. Sein Mittäter Schabelski-Borg soll für 12 Jahre ins Gefängnis. Doch beide werden schon nach 5 Jahren 1927 begnadigt. Taboritsky arbeitet nach seiner Entlassung in der Landwirtschaft. Wiederholt bittet er bei den deutschen Behörden um die deutsche Staatsbürgerschaft. Er behauptet, 1895 in St. Petersburg geboren zu sein und führt für die Zuerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft immer wieder 3 Gründe an. Erstens seine Herkunft aus dem baltischen deutschen Adel. Zweitens seine Verdienste im Kampf gegen den Bolschewismus. Und drittens seine Ehe mit einer Deutschen. Dennoch bleibt seine Bitte lange ungehört. Der staatenlose Taboritsky besitzt keine Dokumente aus Russland, die seinen Lebenslauf bestätigen könnten. Seine Situation ändert sich jedoch radikal, nachdem die Nationalsozialisten im Jahr 1933 an die Macht gekommen sind. 1936 erhält der ehemalige Häftling eine leitende Funktion in der sogenannten Vertrauensstelle für russische Flüchtlinge in Deutschland. Er soll die russische Diaspora erfassen und überwachen. 2 Jahre später wird Taboritsky dann auch die begehrte deutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt und er wird Mitglied der NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. In den letzten Kriegstagen setzt sich Sergei von Taboritsky 1945 von Berlin in den Westen ab und lebt fortan offenbar unscheinbar in der Bundesrepublik Deutschland. Er stirbt am 16. Oktober 1980 in Limburg an der Lahn. Aber das ist nicht wirklich die ganze Lebensgeschichte des russischen Immigranten Sergei Taboritsky. Als der Historiker Igor Petrov im Jahr 2018 seine Forschungsergebnisse über ihn veröffentlicht, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Und das beginnt so. Sergei Taboritsky wird nicht 1895, sondern erst 2 Jahre später, im Jahr 1897, in St. Petersburg geboren. Seine Mutter ist eine jüdische Kauffrau. Sie lässt sich im Jahr 1889 christlich taufen, nachdem ihr erster Ehemann sie verlassen hat. Als Sergei geboren wird, lebt sie unverheiratet in einer Beziehung mit dem russischen Kaufmann Sapivalov. Ihre Scheidung wird erst im Jahr 1899, also 2 Jahre nach Sergeis Geburt, offiziell genehmigt. So erhält das unehelich geborene Kind den Nachnamen seiner Mutter. der zu dieser Zeit noch immer der ihres ersten Ehemanns ist, Daboditsky. Seine adlige Herkunft hat Sergei Daboditsky ebenso erfunden wie seine angeblichen baltendeutschen Wurzeln. 1914, da ist Sergei erst 17 Jahre alt, stirbt seine Mutter. Zum Vater hat er keinen Kontakt. Im gleichen Jahr meldet sich der verwaiste und noch nicht volljährige Junge freiwillig für den Militärdienst im Ersten Weltkrieg. Allerdings gibt es keine Dokumente, die seinen Einsatz an der Front belegen könnten. Und sein Antrag auf Anerkennung als unehelicher Sohn eines christlichen Vaters bleibt ebenso unbearbeitet wie sein damit verbundener Antrag auf eine Namensänderung. 4 Jahre später wird Sergei in Kiew mit 21 Jahren von ukrainischen Nationalisten verhaftet. Im Gefängnis lernt er nun den monarchistischen Offizier Pyotr Popow kennen, mit dem er später zusammen das Attentat ausführen wird. Popow begeistert sich für Religion und Okkultismus und auch er ändert später seinen Namen. Er gibt sich als Patenkind der bekannten antisemitischen Schriftstellerin und Schauspielerin Elisabetta Schabelskaja-Borg aus und nennt sich fortan Schabelski-Borg. Ende 1918 befreien deutsche Truppen Daboditsky und Popow aus dem Gefängnis in Kiew. Zusammen gehen die beiden nach Berlin. Vermutlich hat sich Daboditsky bereits zu diesem Zeitpunkt seine falsche Biografie als Adliger zugelegt, die er später um die baltendeutschen Wurzeln ergänzt. Das falsche Geburtsdatum sollte vermutlich die Geschichte über seine angeblichen Erfahrungen an der Front untermauern. Anders als Sergei Daboditsky ist sein Mittäter Pyotr Popow heute fast vergessen. Nach dem Krieg lebte Popow bis zu seinem Tod 1952 in Argentinien. Dass Daboditskys Name bis heute bekannt ist, liegt vor allem daran, wen er am 28. März 1922 in der Berliner Philharmonie tatsächlich erschossen hat. Denn sein Opfer war der Vater eines weltberühmten Schriftstellers, Wladimir Nabokov, Autor des Romans Lolita.